Ja, ich hatte natürlich mit meinen drei Kisten die besten Möglichkeiten, das auszuprobieren, mal auf dem Land zu leben, quasi wirklich mitten in der Pampa und trotzdem zu gucken, wie ich da mit dem Rad wegkomme irgendwie und dann eine Zeit lang mal eben im Ökodorf zu leben oder in der Jurte in der Schweiz. Das ist natürlich, das sehe ich auch so, ein großer Luxus, den ich habe, ein Privileg, was ich habe durch meinen Job. Ich genieße das auch sehr. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten für Menschen, die Lust haben, das auszuprobieren. Und dass es für die Menschen, die überlegen, in so ein Projekt zu ziehen, natürlich sehr sinnvoll ist, sich einfach unterschiedliche Projekte anzugucken, um zu schauen, was kommt denn meinen persönlichen Bedürfnissen, so wie ich vorher gelebt habe und wie ich gerne in Zukunft leben möchte, am nächsten.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Wir haben euch die Frage, glaube ich, schon mal gestellt in unserer Bauenfolge, aber wie lebt ihr eigentlich so? Vermutlich wie die meisten von uns in einer Standard-Mietwohnung, vielleicht mit PartnerInnen, Familie oder WG. Vielleicht habt ihr sogar Eigentum ergattert oder wünscht es euch zumindest, aber seid auch da wahrscheinlich eher traditionell unterwegs, sage ich mal.
Ja, immer mehr träumen ja mittlerweile aber von eher außergewöhnlicheren Wohnformen, wie zum Beispiel Herumreisen im ausgebauten Camper, Hashtag Vanlife an der Stelle.
Sieht bei Instagram immer sehr schön aus.
Ja, ja, das sieht immer total nett aus, lässt einen so wegträumen, genauso wie Tiny-Häuser ja auch häufig. Aber es gibt auch immer mehr sich vernetzende Wohnformen, also mehr Generationenhaus oder auch gemeinschaftliche Ökodörfer oder ähnliches. Viele träumen aber auch einfach von ja, einem Schritt zurück in die Ruhe, also einem Selbstversorger-Dasein auf dem Land. Mhm. Anders, ganz gegenteilig wiederum, ist zum Beispiel auch das hochtechnisierte Smart Home in der Stadt. Also da ist wirklich für jede Lebensform, für jeden Wunsch mittlerweile schon fast was dabei.
Ja, nur die Frage ist natürlich, wie weit klaffen Wunsch und Realität da teilweise auseinander? Und wie findet man eigentlich die wirklich richtige Wohnform für sich? Eine, die es ausprobiert hat, nämlich die Autorin Anne Weiß, die steht uns heute Rede und Antwort und erzählt von ihrer Suche nach dem besten Platz zum Leben. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia.
Ja, der große Traum vieler Deutscher ist ja immer noch das klassische Eigenheim, am besten ein eigenes Haus. Mhm. Und man muss sagen, es ist auch ein bisschen historisch bedingt. Also die Adenauer-Regierung feuerte in den 50er Jahren diesen Eigenheimboom geradezu an. Selbst für die Leute, die es sich eigentlich nicht leisten konnten. Und zwar, damit die, weiß nicht, ob das so viele wissen, weniger anfällig sind für kommunistische Ideologien. Und halt mehr so auf dieses idealistische Familienleben mit Bürovater und Hausfrau abfahren. Diese Retraditionalisierung, so heißt das, gibt es übrigens bis heute. Also dass wenn Familien ins Haus ziehen, plötzlich die Frauen wieder irgendwie so sehr traditionelle Rollen annehmen.
Oh Wunder.
Mhm. Und tatsächlich ging es auch darum natürlich, dass sie deutlich mehr konsumieren. Also das Auto zum Pendeln, zum Arbeitsort, mhm. Baumaterialien, Möbel, Elektrogeräte etc. Und dementsprechend gab es da sehr viel staatliche Förderung für Bausparverträge. War dann, glaube ich, eine Zeit lang ja nicht mehr so ganz das Thema, ist jetzt wieder ein bisschen mehr im Kommen, weil es sich mehr lohnt. Man muss aber natürlich dazu sagen, damals gab es auch noch schlichtweg viel mehr Platz und viel weniger Versiegelung durch Straßen, Gewerbe und Co. und auch circa 14 Millionen weniger Menschen in Deutschland. Heute hingegen setzt man dann immer mehr auf Verdichtung und Umbau dieser alten Siedlung, um eben dort mehr Menschen unterzubringen, was damals einfach noch nicht so nötig war. Und außerdem wird das klassische Einfamilienhaus generell einfach immer rarer, auch weil immer mehr Städte solche Neubausiedlungen aus Klima- und Platzgründen tatsächlich einschränken. Zu diesem Thema gibt es einen ganz interessanten Beitrag vom ZDF, der heißt Das Ende des Einfamilienhauses.
Ja, das stellt so ein bisschen die Frage, gell, muss man tatsächlich allein im eigenen Haus wohnen? Dennoch wird einfach immer noch wirklich sehr viel gebaut. Und gerade in diesen Einfamilienhauskonstrukten nehmen ja einfach wenige Menschen sehr viel Platz ein und verschlingen auch einfach sehr viel Natur. Also nur um da mal eine Statistik anzuführen, laut Umweltbundesamt werden täglich in Deutschland 56 Hektar für Siedlungs- und Verkehrsflächen ausgewiesen. Umgerechnet entspricht es ungefähr 79 Fußballfeldern, was finde ich schon einfach immens ist, wenn man sich das mal nebeneinander legen würde.
Ja. Jeden Tag.
Genau, ein Tag. Und ein Hektar wiederum reicht für 25 durchschnittliche Einfamilienhäuser. Allerdings, oh Wunder, für doppelt so viele Reihenhäuser. Da ließe sich der Platz also tatsächlich viel effizienter nutzen und gleichermaßen bliebe mehr Raum für überlebenswichtige Wildnis. Außerdem, ihr könnt es euch ja vorstellen oder beobachten, entstehen einfach viel Verkehr und die dazugehörigen Betonwüsten, weil Besiedlung sowie ÖPNV außerhalb der Stadt einfach immer dünner wird. Und Jana hat es gerade schon gesagt, die meisten Menschen dann auch einfach wieder mehr Auto fahren. Und klar, die meisten Einfamilienhäuser, also gerade in diesen Neubausiedlungen, sind ja dann erstmal relativ seelenlos, also so 0815 gebaut, oftmals sehr schnell hochgezogen. Starke Versiegelung um die Häuser drumherum, da stellt sich dann, finde ich, schon immer die Frage, ist das wirklich so der große Traum?
Also ich muss sagen, wenn ich durch diese Neubaugebiete laufe, denke ich oft so, muss nicht. Hat so ein bisschen dieses, wie hieß das, dieses Stepford Wives oder so, dieser Film, weißt du, wo die alle so ein bisschen creepy waren in diesen,
oh ja,
in diesen Vororten.
Kriegst gerade auch nicht mehr zusammen.
Ja, aber so eine Art, irgendwie ist mir das immer nicht so ganz geheuer, muss ich sagen. Und man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass längst nicht alle in solchen Einfamilienhäusern wohnen und erst recht nicht in denen selbst gehören. Mhm. Denn laut dem Statistikportal des Bundes und der Länder lebten im Jahr 2022 über die Hälfte aller privaten Haushalte, nämlich 58% zur Miete. Damit sind wir ziemlicher Marktführer in Europa tatsächlich auch. Also hier gibt es relativ wenig Eigentum im Verhältnis. Natürlich teilweise auch in Häusern, aber vor allem in Wohnungen. Und wer schon mal in München oder Gott bewahre in Berlin eine Wohnung gesucht hat, dem ist die Wohnkrise auch schon wirklich leibhaftig begegnet. Also habt ihr vielleicht auch schon gesehen Bilder oder Videos von teilweise Schlangen mit hunderten von BewerberInnen vor einer Wohnung. Und wir sprechen hier nicht von topsanierten Luxus-Apartments, auch wenn die Mieten das teilweise vermuten lassen.
Ja, da sagst du was. Dennoch, die Schlange ist oft lang. Mhm. Das hat alles so ein bisschen Gründe und ich springe mal zurück ins Jahr 1990. Da nämlich wurde das Wohngemeinnützigkeitsgesetz abgeschafft. Nochmal kurz zur Einordnung. Wohnungsunternehmen wurden vom Staat finanziell gefördert, wenn sie dauerhaft preiswerten sozialen Wohnraum zur Verfügung stellten. Außerdem gab es da eine Gewinnbeschränkung. Wie gesagt, 1990 ist das Ganze weggefallen. Das heißt, anschließend zog das riesige Privatisierungen nach sich. Also unzählige Wohnungen, Häuser und auch Grundstücke wurden an private InvestorInnen und auch eben Großkonzerne verkauft, für die es dann logischerweise Wirtschaftsunternehmen eben nicht mehr um den bezahlbaren Wohnraum, sondern einfach um möglichst große Rendite geht. Das schaukelt sich natürlich hoch, sodass es immer höhere Mieten erreicht, ohne dass die Einkommen entsprechend im gleichen Maße größer werden oder mitwachsen, wenn man so will.
Genau. Und noch ein Faktor, Baugrund wird teilweise exorbitant teuer. Mhm. Da gibt es auch eine ganz interessante ZDF-Doku zu, aus der Reihe Die Spur. Und die heißt, wie Spekulation das Wohnen teuer macht. Wir verlinken euch übrigens all diese Sachen natürlich wie immer in den Shownotes, wenn ihr nochmal nachschauen wollt. Und in dieser Doku geht es eben um Spekulation mit Boden, also Baugrund. Und ich finde es echt schockierend. Also das zeigt dann auf, wie einige, die eh schon mehr als genug haben, muss man sagen, durch wirklich absurde Spekulationen und Investitionen immer reicher werden, während immer mehr sich selbst einfaches Wohnen kaum noch leisten können. Und da gibt es dann so Beispiele von Bauprojekten, bei denen noch überhaupt nichts gebaut wurde. Und trotzdem der offizielle Wert des Baugrunds sich extrem erhöht. Also bei einem Projekt in Leipzig, bei dem die da ein bisschen genauer nachforschen, um das 60-fache. Nicht 6, nicht 16, 60. Also völlig krank. Und das einfach nur, weil man in der Zukunft eben hohe Mieten bzw. Kaufpreise erwartet, die es aber noch gar nicht gibt, weil da noch gar nichts steht.
Ja.
Und gerne werden diese unbebauten Grundstücke dann einfach immer weiter verkauft, immer wieder mit saftigem Gewinn, ohne dass dort eben wirklich ein echter Wert geschaffen wurde. Und ein Großteil dieser absurden Projekte wird dann am Ende nicht mal mehr umgesetzt, weil eben niemand diese hohen Preise bezahlen kann, die das Ganze dann noch kosten würde. Also von vorne bis hinten wirklich krank.
Ja, eigentlich ein total irres Modell. Im Grunde eine Wette auf die Zukunft, die sich aber trotzdem immer höher schaukelt und den Preis zahlen dann eigentlich diejenigen, die dort leben. Mhm. Kommen wir aber zurück in die Gegenwart und in unsere Ballungsräume, wo einfach faktisch ein Wohnungsmangel herrscht, also zeitgleich aber auch ein eklatanter Mangel eben an Sozialwohnungen einhergeht. Und da geht's wirklich ganz schön weit auseinander, denn Anspruch auf eine solche haben 11 Millionen Miethaushalte. Es gibt aber tatsächlich nur noch 1,1 Millionen Sozialwohnungen. Also könnt ihr euch mal ausrechnen.
Das kann selbst ich mit meinen limitierten Mathefähigkeiten.
Da fehlt's dann doch gewaltig. Mhm. In München, um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, hat die Stadt vor Jahren viele Sozialwohnungen an PrivatinvestorInnen verkauft und auch dort, wir wissen es, der Wohnungsmarkt ist sehr angespannt, geht man jetzt wieder die Rolle rückwärts und kauft diese teilweise wirklich für das Vierfache des Preises zurück, was schon auch einfach echt immens ist. Ich möchte euch auch nochmal empfehlen, an der Stelle kommt natürlich auch in die Shownotes zu diesem ganzen Thema ein Heute-Show-Spezial. Beim Bauen und Wohnen macht Deutschland alles falsch und ehrlicherweise ist da ganz erhellende Erkenntnis.
Aber auch niederschmetternde, ja.
Ja, und gerade die Politik ist ja beim Thema Wohnungsbau sehr engagiert, also zumindest, was sie verschriftlicht hat und Lippenbekenntnisse. Denn die Ampelregierung hat ja schon mehrfach versprochen, dass sie jährlich 400.000 neue Wohnungen bauen will. In Wahrheit sind wir da sehr, sehr weit davon entfernt. Also dieses Jahr werden es wahrscheinlich nicht mal die Hälfte. Das liegt natürlich an den derzeit hohen Kosten, dem Fachkräftemangel, aber ja auch an den überbordenden Bauauflagen in Deutschland. Und Mensch, liebe Regierung, da hättet ihr ja tatsächlich Gestaltungsspielraum.
Ja, zumindest auf Bundesebene. Es gibt ja immer noch diese ganzen Länderregelungen sozusagen. Wir sind ja ein föderales Land, aber ja, man könnte schon ein bisschen an ein paar Schrauben drehen.
Ja, eine Schraube, die die SPD identifiziert hat, sie würden gerne das Mietrecht zugunsten der breiten Masse verbessern, aber Mensch, auch hier wieder, oh Wunder, die FDP zieht da nicht mit.
Mhm.
Dazu kommt aber auch noch reichlich Leerstand, also beispielsweise wegen Sanierungsstau. Etwa ganze Wohnheime für verzweifelt suchende Studierende können gar nicht genutzt werden und so weiter und so weiter. Also all das verschärft die Lage insbesondere in Städten, in beliebten Städten natürlich sehr.
Ja, also es ist ein Thema, über das man viele Stunden referieren könnte. Das jetzt nochmal als kurzer Abriss. Und natürlich müssen wir es auch nochmal erwähnen, zu all diesen Problemen kommt ja dazu, dass unsere aktuelle Art zu wohnen den Klimawandel erheblich beschleunigt. Also Strom, Heizen, Wasser erwärmen, da kommt ja einiges zusammen. Und obwohl unsere Gebäude und Geräte eigentlich immer energieeffizienter werden, sinken die durchschnittlichen CO2-Emissionen durchs Wohnen kaum. Laut Umweltbundesamt sind sie seit 2005 um gerade mal 1,5% auf gut 123 Millionen Tonnen gefallen. Man kann sich denken, hier kommt mal wieder der klassische Rebound-Effekt zum Tragen. Das heißt, wir wohnen auf größerer Fläche, haben mehr Ausstattung und verbrauchen von allem mehr. Da nützt es auch nichts, wenn es im Ursprung mehr effizienter ist. Und außerdem, klar, fehlen auch flächendeckende Sanierungen. Ihr kennt das sicher, in einer Altbauwohnung heizt man sich oft zu Tode und friert irgendwie trotzdem. Und wie viele Ressourcen der Neubau von Gebäuden frisst, haben wir schon in unserer Folge 73 zum Bauen erklärt. Da könnt ihr natürlich auch nochmal gerne reinhören.
Ja, genau, unbedingt. Wer sich jetzt über den eigenen ökologischen Fußabdruck Gedanken macht, keine bezahlbare Wohnung findet, die eigene Wohnung irgendwie schäbig ist, aber nicht saniert wird oder man irgendwie ständig Angst haben muss, dass man aus dem Haus geekelt oder geklagt wird, Eigenbedarfskündigung führe ich da nur an, überlegt sich, wie und wo man eigentlich wohnen will und kann. Und ehrlicherweise ja nicht nur dann, sondern auch so denkt man da manchmal drüber nach. Also vielleicht will man auch einfach mehr Platz oder mehr Gemeinschaft und Nachbarschaftshilfe. Es kann mehr Grün sein oder mehr Umweltverträglichkeit, was einen antreibt. Und auch der heutigen Gesprächspartnerin Anne Weiß ist es so ergangen. Deshalb hat sie so einiges an verschiedenen Wohnformen ausprobiert. Wir haben es in der Einleitung ja schon angedeutet. Davon erzählt sie auch zusammenfassend in ihrem Buch »Der beste Platz zum Leben«, wie ich loszog, ein Zuhause zu finden, das zukunftstauglich ist und glücklich macht, erschienen im Drümmer-Knauer Verlag. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und Jana hat jetzt mal intensiv über Erfahrungen und Erkenntnisse von Anne Weiß mit ihr gesprochen.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Grünland, liebe Anne. Schön, dass du da bist.
Ach, ich freue mich total.
Ja, wir freuen uns auch. Gib uns doch zum Einstieg vielleicht mal so einen kurzen Überblick oder Abriss, sage ich mal. Wie oft bist du denn in deinem Leben schon umgezogen und welche Station hattest du da so? Wie kam es überhaupt zu diesem Wohnexperiment? Wie hat sich das bei dir alles so entwickelt?
Also bevor ich dieses Wohnexperiment gestartet habe, bin ich so ungefähr, glaube, 22 Mal umgezogen.
Okay.
Und das hing eigentlich immer mehr oder weniger damit zusammen, dass ich keine richtigen Wohnorte gefunden habe, an denen ich mich wohlgefühlt habe, die auch noch bezahlbar gewesen wären und dass ich auch sehr viel für den Job umgezogen bin. Ich glaube, das kennt auch heute einigermaßen jeder, denke ich.
Mhm.
Als ich die Bundbe-Experimente angefangen habe, gab es sozusagen einen Grund und einen Anlass. Und der Grund war schon, dass ich mich eine längere Zeit eben mit der Wohnsituation in Deutschland schon beschäftigt hatte und auch immer wieder diese dreuenden Zahlen gehört habe, also wie viel Wohnungen, gerade bezahlbare Wohnungen, einfach auch fehlen. Ich hatte FreundInnen, die eben auch verzweifelt auf der Suche nach einer Wohnung waren. Gerade hier in Berlin, wo ich im Moment noch wohne, ist das eine Situation, die sich natürlich auch immer mehr zuspitzt.
Ja.
Und ich dachte immer, naja, das betrifft mich nicht. Ich habe eigentlich eine ganz günstige Wohnung zur Untermiete gefunden hier. Und dann plötzlich gab es den Anlass, mit den Wohnexperimenten zu starten, nämlich, dass bei mir zu Hause die Decke runtergekommen ist. Und da musste ich mir natürlich kurzfristig was suchen. Das war so ein Altbau, der sehr schlecht saniert war. Und ich habe da mit einer Frau zusammengewohnt, die aber kaum da war. Und diese Regenfälle aus dem Jahr 2019 haben das Dach immer durchlässiger, poröser werden lassen. Das war ohnehin schon nicht besonders gut. Wir haben immer Töpfe auf den Dachboden gestellt und dann irgendwann kam so viel Wasser durch, dass das eben bei mir oben über der Toilette, sehr unangenehm, einfach die Badezimmerdecke aufgeweicht hat. Und dann kam so ein ganzer Stapel von so Poll runter irgendwie. Und hätte ich zu der Zeit auf dem Klo gesessen, dann wäre das nicht gut ausgegangen, glaube ich.
Nee, weiß Gott nicht.
Genau.
Okay, also es war auf jeden Fall kritisch bei dir und dann hast du dir überlegt, okay, ich starte mal so ein paar Experimente, bist dann erstmal bei deinem besten Freund eingezogen in die WG, sozusagen spontane WG und hast dann einiges anderes durchgemacht. Mich würde mal interessieren, also was war es bei dir und was würdest du vielleicht auch anderen raten, mit welchen Fragen sollte man vielleicht die eigene Wohnsituation, auch wenn jetzt noch nicht die Decke auf den Kopf fällt, mal unter die Lupe nehmen? Also worüber sollte man sich mal konkret Gedanken machen?
Als das damals begonnen hat, habe ich mir gedacht, naja, ich muss mich ja jetzt notgedrungen auf die Suche nach einem neuen Platz zum Leben machen und habe dann beschlossen, naja, wenn ich schon suchen muss und das ist so eine wirklich sehr angespannte Situation hier auf dem Wohnungsmarkt, dann sollte ich vielleicht gleich nach dem besten Platz zum Leben suchen, den ich bis dahin noch nicht gefunden hatte. Und dazu habe ich natürlich mir Gedanken gemacht, wie so ein Platz aussehen müsste. Also klar war mir, dass ich irgendwie zukunftsweisend wohnen wollte. Also ich wollte gerne irgendwas finden, was meiner Vorstellung von Zukunft besonders entgegenkommt.
Mhm.
Heißt auch, ich habe natürlich solche Sachen ausprobiert, wie bei meinem besten Freund, der hat so eine Smart-Home-Wohnung gewohnt. Da dachte ich mir, naja, das ist doch bestimmt die Zukunft. Mhm. Und habe dann sehr schnell festgestellt, dass ich mit dieser ganzen Technik dann doch so meine Probleme hatte. Denn Smart Homes können ja,
ja.
Also ist vor allen Dingen deswegen natürlich irgendwie überraschend gewesen, weil ich immer dachte, naja, Smart Home, das wird irgendwie so ein definierter Begriff sein. Da gibt es bestimmt irgendwelche Standards und so. Und das kann natürlich alles sein zwischen, ich spare besonders viel Energie über Apps und kann mir mein Zuhause möglichst energiearm und energieeffizient vorstellen. Und dann natürlich diese ganze Unterhaltungselektronik, auf die das andererseits ausgerichtet sein kann. Oder auch natürlich Menschen mit Behinderung können durchaus profitieren von zum Beispiel sich selbsttätig bewegenden Möbeln oder steuerbaren Möbeln zum Beispiel und so. Ne? Also es hat unterschiedliche Gründe. Und ich für meinen Teil habe befunden, naja, das ist mir doch noch ein bisschen zu wenig ökologisch. Ich hatte davor ja auch ein Buch geschrieben, Mein Leben in drei Kisten, was sich mit Minimalismus auseinandergesetzt hat und Konsumkritik. Mhm. Und da ist natürlich so viel Unterhaltungselektronik jetzt nicht gerade meine Art von Zukunft gewesen. Also habe ich gedacht, die Experimente müssen sich schon darauf ausrichten, wie ich ticke und was ich so wichtig finde in meinem Leben. Und habe dann geguckt, mir gefiel vor allen Dingen Natur und Gemeinschaft. Und natürlich muss das Ganze irgendwie bezahlbar sein, habe ich mir gedacht, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich irgendwelche Experimente mache, die ich dann hinterher nicht in die Realität umsetzen kann, weil ich einfach das Geld nicht habe oder so. Ne?
Mhm.
Und ich habe einerseits mir solche Sachen angeguckt wie ein Ökodorf. Ich habe das Leben ausprobiert in einem Jurtendorf. Ich habe zeitweise in einem Bahnwaggon gewohnt und in einem Mehrgenerationenhaus und auch im Tiny House. Und dachte zum Beispiel immer, also es gab so, naja, von mir selber und auch von vielen anderen die Vorstellung, Leben im Tiny House zum Beispiel müsste jetzt besonders ökologisch sein. Und das kommt natürlich sehr darauf an, wie ist das Tiny House gebaut? Wie lange halten die Materialien durch, an welchem Ort steht das und so weiter und so fort. Und natürlich hat so ein Tiny House auch 5 Außenwände, heißt so ganz energiesparend kann das schon mal von der Bauweise her gar nicht sein. Über solche Sachen bin ich gestolpert. Letztlich hat mich sehr überzeugt, dieses Modell mit anderen Menschen zusammenzuwohnen, die ähnliche Werte teilen wie ich, zum Beispiel wie im Mehrgenerationenhaus und in anderen Mehrgenerationenprojekten, die ich mir angeschaut habe.
Ja, also dieser Gemeinschaftsgedanke ist auf jeden Fall auch eine Quintessenz aus deinem Buch, würde ich mal sagen. Also, dass der auf jeden Fall im Vordergrund stehen sollte, wahrscheinlich für uns alle deutlich mehr, als es momentan tut. Warum ist denn dieser soziale Zusammenhalt so wichtig? Also, wenn du mal so ein paar Argumente bringen solltest quasi, außer dass man sich vielleicht da persönlich wohler fühlt.
Genau, ich kriege immer so die Rückmeldung, ja, ich kann mir nie vorstellen, in so einem Mehrgenerationenprojekt zu wohnen oder so, dann habe ich ja keinen Raum mehr für mich selber und kann mich gar nicht richtig zurückziehen und so. Und das ist natürlich sehr stark abhängig von dem jeweiligen Projekt. Also es gibt nicht das Mehrgenerationenprojekt an sich oder so, ne? Oder gibt auch nicht das Ökodorf per se oder so, ne? Selbst wenn Siebenlinden, in dem ich damals die Zeit verbracht habe, ein Ökodorf ist, was einen sehr starken Output hat und bestimmte Standards auch gesetzt hat in der Bauweise und auch in der Lebensart und so. Aber die Mehrgenerationenprojekte und auch gerade diese Gemeinschaftsprojekte, in denen ich mich bewegt habe, waren eben sehr unterschiedlich und haben auch mir gezeigt, dass eben dieses Zusammenleben einfach schon dadurch, dass man einfach mehrere ist, sehr viel mehr erreichen kann. Also ob man gemeinsam Projekte plant, die ökologisch sind, wie jetzt im Ökodorf zum Beispiel das Feld, das die gemeinsam bestellt haben. Ich habe Gartenarbeit gemacht, bei der ich mir ordentlich den Rücken verrenkt habe. Mhm. Genau, aber auch da habe ich gesehen, sehr viele Projekte, die dort im Ökodorf stattgefunden haben, entstehen eben aus der Gemeinschaft, nicht nur aus dem Ideenpool der Gemeinschaft, der natürlich, denkt man, mit mehreren Gehirnen einfach sehr viel größer ist, als was man selber so sich ausdenken kann. Auch die Erfahrungen verschiedener Menschen kommen zusammen. Und auch bei Projekten, die jetzt zum Beispiel im Rahmen dieses Mietshäuser-Syndikat-Vereins ich kennengelernt habe, also einem Verein, der sich dafür einsetzt, dass Wohnraum allen gehören soll und dass dort bezahlbarer Wohnraum entsteht an bestimmten Stellen. Selbst diese Projekte haben mich sehr stark bemerken lassen, dass man einfach sich auch gegen Investorenkonzerne sehr viel besser zur Wehr setzen kann, wenn man sich zusammentut. Dass Hausprojekte, die diese Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel auch ja, BIP-Häuser, die sich gegen Investoren gewehrt haben und auch versucht haben, Öffentlichkeit zu kreieren und sich dem Mietshäuser-Syndikat-Projekt auch angeschlossen haben zum Teil, die berichten, also diese Hausgemeinschaften berichten sehr stark davon, dass dieses Gemeinschaftsgefühl sie nochmal weiter gestärkt hat. Also dass einfach auch die Erfahrung, zusammen etwas zu schaffen und sich zur Wehr zu setzen und selbstwirksam zu sein, eine unglaublich wertvolle Erfahrung ist, die die Leute zusammenschweißt und die sowas auch einfach wirklich lebenswert machen. Also davon abgesehen, dass man nicht unbedingt jetzt in so eine Situation reinkommen möchte natürlich. Mhm. Aber das ist das Gute, was aus solchen Situationen entsteht. Das sind oft sehr langfristige Bindungen und auch sehr starke Bindungen.
Du sprichst in deinem Buch ja auch dieses Konzept der Allmende an, was so in eine ähnliche Richtung geht. Magst du das vielleicht nochmal kurz erklären und auch, warum es denn besser ist, wenn zum Beispiel Immobilien auch in den Händen einer Gemeinschaft liegen und nicht eben einem einzigen Investor zum Beispiel gehören?
Es ist schon sichtbar an real existierenden Beispielen, dass natürlich etwas, was zum Beispiel auch, also es ist jetzt weniger Allmende, sondern eher Stadtbesitz bei Ulm zum Beispiel irgendwie halt das, wenn der Stadt mehr von dem Boden gehört, dass die natürlich bestimmen können, wer baut dort, welche Art von Gebäuden entstehen dort und dass die Bauherren und Damen irgendwie halt einfach auch nochmal ein paar Sozialwohnungen obendrauf packen, weil sie im Wettbewerb gegen andere sozial ausgerichtete Projekte bestehen müssen. Mhm. Das ist das eine, dass wir einfach mehr Gemeinschaftssinn haben, dass wir bezahlbareren Wohnraum schaffen können, weil die Häuser müssen ja selbstverständlich trotzdem dort entstehen oder auch umgewidmet werden oder auch möglicherweise quasi umgebaut werden. Und natürlich ist der Gedanke der Allmende, der geht so auf Bürgerrechtsbewegungen zurück, ist ein Gedanke, der davon ausgeht, dass Grund und Boden, also eine nicht erweiterbare Ressource, die wir auf der Erde haben, nicht einzelnen Personen oder quasi Besitzern gehören soll, die aus dem ganzen Profit schlagen, sondern dass es den Menschen gehört, die eben auch diesen Grund und Boden bewohnen und die eben auf diesen Grund und Boden angewiesen sind letztlich. Und so entstehen natürlich solche Projekte, die wie zum Beispiel auch in Südamerika gibt es einige Projekte, viele kennen vielleicht dieses Konzept des Kibbutz aus Israel, dass einfach diese Art von Projekten eine Gemeinschaft schaffen, die das Beste für die Individuen in dieser Gemeinschaft erreichen möchte und die eben auch schafft, dass eine Art von gegenseitigem Bewusstsein geschaffen wird und natürlich auch gleichzeitig irgendwie einfach Menschen aus Armutssituationen, aus Notsituationen einfach in eine Situation der Handlungsfähigkeit bringt. Und das ist, finde ich, eine sehr erstrebenswerten Gedanken. Es gibt auch Projekte, die das quasi modern umzusetzen versuchen, wie die Stadtbodenstiftung hier in Berlin, die einfach gerne den Stadtboden sichern möchte für die Menschen, die ihn bewohnen.
Ja, auf jeden Fall, was zu kurz gekommen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ne? Da wurde dann sehr viel spekuliert und investiert. Schwieriges Thema.
Ich komme gerade noch drauf, dass zum Beispiel man das sehr gut sehen kann, wie sich eine Ausrichtung auf das Gemeinwohl auswirkt, wenn man eben über unsere Grenze schaut, zum Beispiel nach Österreich, wo es natürlich den Gemeindebau gibt. Wenn man nach Wien schaut, eine sehr lohnenswerte Angelegenheit, weil man dort feststellt, dass natürlich, wer da eine Wohnung haben möchte in Wien, sich eben bewerben kann um so eine Gemeindebauwohnung, von denen es auch ausreichend gibt, zumindest gerade noch. Also es ändert sich auch gerade so ein bisschen diese Situation. Da muss man natürlich von der Stadtgesellschaft auch noch ein bisschen nacharbeiten sozusagen, dass das auch so bestehen bleibt. Aber das ist schon ein Modell, was einen auch mit so ein bisschen Sehnsucht und Neid erfüllt, würde ich sagen. Weil es einfach.
Ja, das geht dann, glaube ich, öfter so, ne, bei dem Blick nach Österreich.
Genau.
Genau, in dem Zusammenhang, was du auch immer wieder erwähnst, weil du da verschiedene Projekte auch besuchst oder mit Leuten sprichst, ist dieses Thema Wohngenossenschaft. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das hat so ein bisschen so ein angestaubtes Image irgendwie, aber ist ja eigentlich, also gerade wieder im Kommen und sollte ja auch wieder topaktuell werden. Magst du das Konzept vielleicht auch nochmal kurz erklären für Leute, die sich damit noch gar nicht auskennen, wie so eine Wohngenossenschaft funktioniert, was man damit so erreichen kann?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass diese ganze Recherche und auch die Beschäftigung mit diesem Wohnfeld und auch mit den verschiedenen Möglichkeiten, die es quasi abseits von dem Markt von der Stange gibt sozusagen, also das, was man so in Wohnungsanzeigen präsentiert bekommt, sehr lohnenswert ist. Also überhaupt mal einen Blick über den Tellerrand zu wagen, was gibt es eigentlich noch so an Wohnmöglichkeiten, an Sachen, weil es einfach einen selber mit so viel Hoffnung erfüllt, die man auf diesem Wohnmarkt doch leicht verliert. Und das gesagt, ist einfach dieses Konzept der Genossenschaft natürlich ein Eigentum, wo jeder einen Genossenschaftsbeitrag bezahlt, der in so einem Projekt leben möchte. Und da kann man sich eben auf solche Genossenschaftswohnungen, die eben mit diesen Mitteln gebaut worden sind und auch gefördert worden sind, sich bewerben. Und es ist gar nicht so ungewöhnlich. Also es kommt einem vielleicht so lange angestaubt vor, bis man selber mal in so einer Genossenschaft gewohnt hat. Und man stellt dann fest, dass sich das Wohnen, das kenne ich von mehreren FreundInnen, die in Genossenschaften Wohnungen bewohnen, dass sich das einfach viel entspannter anfühlt. Also man hat nicht das Gefühl, einem könnte das gleich wieder weggenommen werden. Es ist oft auch sogar möglich, innerhalb der Genossenschaft zu tauschen, wenn man zum Beispiel, wenn sich die eigene Wohnsituation verändert. Mhm. Und der Mietbeitrag ist viel, viel geringer als das, was man sonst so auf dem freien Markt findet. Das sieht man gerade in Städten wie jetzt inzwischen auch Berlin, aber auch zum Beispiel München oder in Köln, wo ja doch der Wohnungsmarkt sehr, sehr knapp ist und wo die Genossenschaftswohnungen einen sehr guten Beitrag leisten, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern.
Ja, und man kann natürlich auch, wenn man andere Leute findet, eine Genossenschaft gründen. Ne? Man muss sich ja nicht immer nur denen anschließen, die es schon gibt.
Ja, es ist toll. Also ich habe ein Projekt, fiel mir gerade ein, irgendwie in München, da ist ein Wohnungsbesitzer beziehungsweise ein Hausbesitzer, der auch ab und an mal interviewt wird, der wollte für diese Gemeinschaft in dem Haus, was ihm von seiner Tante vererbt worden ist, eine Möglichkeit finden, dass eben das Ganze nach seinem Tod nicht an eine Investorenfirma geht und das quasi für diesen Innenstadtteil in München hätte er mehrere Millionen kriegen können. Das wollte er alles nicht. Und wollte auch nicht zulassen, dass es nach seinem Tod so ist und hat deswegen eine Genossenschaft gegründet, die den Menschen in dem Haus sichert, dass sie dort bleiben können. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, um auch Menschen, die jetzt Eigentum haben, ne, kann ja auch sein, dass mal irgendjemand diesen Podcast hört, der jetzt denkt, ach Mensch, finde ich eigentlich eine gute Idee. Solche Formen, gerade wenn man eine gute Hausgemeinschaft hat, die schon in dem Haus drin wohnt oder einfach das auch man erhalten möchte, dass da eben nicht nur Menschen einziehen, die da ihren persönlichen Wohlstand pflegen, sondern einfach wirklich das Ganze auch beleben und das sozial ausrichten, ökologisch ausrichten, ist die Gründung einer Genossenschaft absolut sinnvoll, ja. Und auch bei Gemeinschaften, die das gerne als Genossenschaft machen möchten. Also in Köln war ich zum Beispiel in der Siedlung Karl-Scheurer Weg. Das gibt es seit dem Krieg und auch schon ein bisschen davor. Gab es dort immer sozial bezahlbaren, guten Wohnraum. Und die Menschen haben inzwischen eine Genossenschaft gegründet, die das Ganze eben auch, der das Ganze eine Rechtsform gibt, die einfach auch weniger anfechtbar ist als einfach eine Gemeinschaft, die dort lebt.
Mhm. Ja, und ich muss sagen, ich kenne das auch gar nicht so zum Beispiel, dass man so eine wirkliche Hausgemeinschaft hat. Also ich sehe das bei, weiß nicht, bei meinem Großvater zum Beispiel, der glaube ich seit, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren in derselben Wohnung lebt und gefühlt die NachbarInnen drumherum auch. Bis auf ein ganz bisschen Wechsel dann über die Jahre. Und da, klar, ist schon noch ein bisschen mehr noch, ne? Man achtet aufeinander und hilft sich gegenseitig und so. Aber ich würde behaupten, die meisten, die auch gerade viel umziehen innerhalb oder durch die Städte durch und so weiter, kennen das gar nicht so. Deswegen finde ich das eigentlich so schön, wenn man schon so eine Gemeinschaft hat, dann zu sagen, man muss das auch fördern und erhalten, soweit es irgendwie geht. Ne? Ist ja schön genug, dass sich überhaupt Leute finden und gut miteinander auskommen quasi.
Absolut. Und gerade in solchen Gemeinschaften, also wo man merkt, da ist ein großer Zusammenhalt in einem Haus, da entsteht auch oft was über diesen Rahmen der einfachen Hausgemeinschaft hinausgeht. In München war ich in der Wagnis EG, das ist gemeinnütziger Bauverein, die als Projekt auch haben, dass sie über die Grenzen ihres Hauses hinaus an das Viertel auch etwas zurückgeben. Also die haben nicht nur eine eigene Bibliothek, die da drin ist, sondern auch Werkräume und bieten auch Kurse an, haben so ein Gemeinschaftscafé im Haus und das belebt einen Stadtteil wie München Ost, also ist da eine Messe irgendwie, ein Stadtteil, in dem sonst nicht so viel los ist. Ich glaube, dass es wirklich gute Möglichkeiten sein können, das Stadtleben auch lebenswerter zu machen. Mhm. Und man merkt das auch gerade in so Projekten, wo sich zum Beispiel in Berlin Verkehrsinitiativen zusammentun, die natürlich auch etwas für ihr Viertel tun, indem sie sagen, wir wollen das hier verkehrsberuhigen oder wir wollen gemeinschaftlich etwas in unserem Viertel installieren. Und auch da merkt man, das hat natürlich nicht nur eine Wirkung auf die Menschen in einem bestimmten Haus oder die Menschen, die das gerade ins Leben gerufen haben, sondern das hat eine Auswirkung auf den gesamten Stadtteil und auch die Stadtteile, die anhängen, weil es sich wie so ein Virus, aber ein positiver, einfach auch so ein bisschen verbreitet, genau.
Ja, total. Schön zu sehen, finde ich, wenn man immer das Gefühl hat, alles wird immer anonymer und vereinzelter und dann sind solche Projekte ja wahnsinnig wichtig.
Ja, gerade in so Städten wie Berlin, Köln, Hamburg, München, Stuttgart. Es bringt so viel einem selber an Selbstwirksamkeit, an Zufriedenheit, dass ich das echt nur anregen kann, sich mit anderen Menschen zusammenzutun. Merke ich immer wieder.
Ja, apropos zusammentun. Du hast dich ja auch für den Volksentscheid zum Enteignen der Deutschen Wohnen und anderer Konzerne engagiert. Magst du vielleicht auch diesen Prozess und die Auswirkungen mal kurz umreißen? Ich glaube, das haben vielleicht außerhalb von Berlin gar nicht so viele mitbekommen, weil es in Berlin natürlich besonders relevant ist. Aber fand ich auch auf jeden Fall einen spannenden Aspekt in deinem Buch.
Ja, hier in Berlin wird seit, werde das mal aktiv formulieren, weil es ist ja sozusagen ein Prozess, der anhängig ist, wird seit mehreren Jahren versucht, große Wohnungsgesellschaften zu, könnte böse sagen, enteignen. Man kann auch den netteren Begriff Vergesellschaften verwenden. Mhm. Heißt das einfach, die, also nicht sozusagen der einzelne Vermieter oder die einzelne Vermieterin, die jetzt sozusagen Haus oder meinetwegen auch mehrere Häuser hier besitzen, enteignet werden sollen, um Gottes Willen. Also viele sind auch gute VermieterInnen und die kümmern sich um ihre Häuser. Und darum ging es gar nicht, sondern es ging um die großen Wohnungskonzerne. Und wer schon mal in einer Wohnung von Deutsche Wohnen oder von Vonovia, wie es inzwischen heißt, ne, Deutsche Wohnen ist ja in Vonovia übergegangen oder aufgegangen, gewohnt hat, wird vermutlich bestätigen können, denn es gibt sehr, sehr viele Fälle, die dort öffentlich geworden sind, dass die Bedingungen, unter denen diese Häuser immer mehr verfallen zum Teil oder auch die einzelnen Mietpreise festgesetzt werden, dass das einfach gegen den Gemeinsinn geht, sage ich jetzt mal so grob. Das Bestreben war einfach, dass von diesen Wohnungen, von denen sehr viele auch aus dieser Zeit der 90er Jahre stammen, also der Besitz dieser Wohnungen stammt aus den 90er Jahren, weil da sehr viel privatisiert worden ist, wir wissen, ne? Nicht nur Bahn und Post und Co., sondern eben auch sehr viele städtische Wohnungsbestände in privates Eigentum überführt worden sind, indem die sehr billig, ich sag mal, verkauft.
Ja, ne? Wenn man das nette Wort verkauft.
Genau, sagen wir mal verkauft worden sind. Seit dieser Zeit haben sich halt so Riesenwohnbestände oder Wohnungsbestände angesammelt. Und diese Zeit können wir natürlich nicht zurückdrehen, aber es gibt durchaus, wenn es um das Gemeinwohl geht, die Möglichkeit, Dinge, zum auch Orte, auch Wohnungen zu vergesellschaften und sie wieder dem Gemeingut zuzufügen. Und dieser Volksentscheid, für den ich mitgesammelt habe und dessen Anliegen ich auch unterstütze, ist gewonnen worden, sagt man mal. Es ist in der Wahl, die so in Berlin hier so richtig schepp gelaufen ist, irgendwie mit den vielen Problemen, weil die Wahl gleich
mal wiederholt wird oder
ja,
so.
Ja, genau. Ich sag's nochmal. Ja, auf jeden Fall diese Wahl, in der ist trotzdem entschieden worden mit einer großen Mehrheit, dass diese Vergesellschaftung umgesetzt werden soll. Und dann hat leider die damalige Bürgermeisterin Franziska Giffey und auch jetzt Herr Wegner, der unser neuer Bürgermeister ist von der CDU, also SPD und CDU, haben dort sehr viel erstmal auf die lange Bank geschoben, indem es geprüft und geprüft und geprüft werden sollte und einfach diese Umsetzung immer noch auf sich warten lässt. Das ist sozusagen so grob der Prozess, der da stattgefunden hat. Und es wäre natürlich gerade in dieser Zeit in Berlin immer sehen, wie der Wohnungsmarkt noch knapper und noch knapper wird, natürlich eine Möglichkeit, bezahlbaren Wohnraum zu sichern und zu schaffen. Und diese Möglichkeit wird aus meiner Sicht versäumt.
Okay, aber umso cooler, dass Leute wie du, sag ich mal, sich da engagieren. Und auch wenn es ein schwergängiger Prozess ist, und das habe ich immer wieder gedacht bei den Geschichten, die du so in deinem Buch erzählt hast, so ja, und hier nochmal 5 Jahre und da haben wir 10 Jahre gewartet und dies und das. Ich glaube, man muss doch einfach echt zäh sein und dranbleiben. Also gerade wenn es um eben das eigene, sichere, gute Zuhause geht, da muss man leider dann manchmal ein bisschen längeren Atem haben.
Ja, und gleichzeitig ist natürlich, je länger wir warten, umso mehr verschärft sich diese Situation. Also nicht nur hier in Berlin, sondern bundesweit. Also man sieht das ja, dass selbst in nicht nur den großen Städten, sondern auch in allen möglichen anderen Ballungsräumen, dass keine bezahlbaren Wohnungen vorhanden sind, und müssen das nicht nur als ein Einzelproblem sehen, sondern gesamtgesellschaftlich betrachtet hat das auch eine Auswirkung auf die Menschen, die eine sichere Wohnung haben oder denen ein Haus gehört oder so, weil wir eine Gesellschaft sind. Und es ist nachweislich so, dass je größer die Ungleichheit in einer Gesellschaft wird, umso mehr steigen Faktoren wie Gewalt in einer Gesellschaft oder auch die Krankheit oder andere Faktoren, also Aggressivität wird höher. Das heißt, selbst Menschen, die glauben, das betrifft mich nicht, weil ich sitze hier in meinem Einfamilienhaus am Rand von Hamburg, selbst die betrifft es letztlich auch, weil sie natürlich auch Teil dieser Gesellschaft, Teil der Stadtgesellschaft oder meinetwegen auch auf dem Land Teil dieses Landes sind. Und für uns alle ein besseres Zusammenleben zu schaffen und auch bessere Bedingungen, weniger innergesellschaftliche Probleme, wäre es wünschenswert, dass wir uns alle gemeinschaftlich dafür einsetzen, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt.
Ja, auf jeden Fall. Auch wichtig, das nochmal zu erwähnen. Es ist nicht nur ein Problem, wenn man sagt, meine Miete wird jedes Jahr höher und ich weiß nicht mehr, wie ich es bezahlen soll.
Nee, und diese ganze Debatte ist auch geprägt von Scheinlösungen natürlich, ne? Weil zum Beispiel der Vorschlag von Herrn Wegner, Berliner Oberbürgermeister vom letzten Jahr, war, dass eben einfach mehr WBS-Scheine, also Wohnberechtigungsscheine für Menschen ausgegeben werden, die auch etwas mehr verdienen, dass man sozusagen auch mit etwas besser bezahlten Job einen Wohnberechtigungsschein bekommen kann, wenn man ansonsten keine Wohnung findet. Und dass, wenn man gleichzeitig nicht neuen Wohnraum schafft,
dann bringt das nicht viel.
Ja, es bringt sogar noch mehr Druck auf den Kessel. Also es ist einfach, ja, es sind mehr Leute, die sich um diese raren Sozialwohnungen bewerben. Und das kann nicht unser Ziel sein.
Das stimmt. Genau, also wir haben jetzt viel zu sozialer Nachhaltigkeit gesprochen. Wir müssen natürlich auch noch ein bisschen auf die ökologische gehen. Und ich meine, jetzt gerade in Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrisen wird die Frage ja immer wichtiger, wie viel Platz und wie viele Ressourcen jedem Menschen eigentlich zustehen, wenn man es mal so formulieren möchte, und wie viel man eigentlich braucht. Jetzt hast du ja einiges durchgemacht an Experimenten mit teilweise sehr viel weniger, als die meisten von uns im Alltag haben, sage ich mal. Wie siehst du das mittlerweile?
Das Problem ist, dass ja das beides zusammenhängt. Also diese steigenden Wohnungspreise auch im bezahlbaren oder in dem bezahlbaren Segment oder diesem und auch überhaupt die steigenden Wohnpreise sorgen ja dafür, dass Menschen, die eine große Wohnung haben, deren Lebenssituation sich aber ändert, meistens in dieser großen Wohnung harren, anstatt nochmal umzuziehen. Und mit diesem großen Wohnraum, meinetwegen, keine Ahnung, 140 Quadratmeter in der Innenstadt irgendwo preiszugeben, weil sie wissen, sie finden in ihrem Kiez, in ihrem Viertel, in ihrem Fädel, sag ich mal, als alte Kölnerin, nichts mehr, was bezahlbar ist und irgendwie vergleichbar ist oder was sozusagen sogar, wenn sie einen geringeren Wohnraum beanspruchen, günstiger ist, sodass das ein, es gibt kein gutes Argument, um seine große Wohnung aufzugeben. Und das heißt, dieser soziale Faktor und der ökologische Faktor hängen unmittelbar zusammen. Wir können nur beides gemeinsam betrachten. Natürlich ist die Prämisse, so wenig Raum wie möglich zu beanspruchen, weil einfach die Energieeffizienz steigt, indem mein Wohnraum sinkt. Ich muss weniger beheizen, ich muss weniger im Sommer bei diesen Temperaturen natürlich auch anders temperieren. All das würde uns helfen können, mehr in Richtung dieser ökologischen Bewusstheit zu gehen, wenn das mit den Preisen stimmen würde. Das mal auf der einen Seite, und sehr viele Lösungen gibt es schon. Also es sind die, wenn man jetzt einfach das Bauen und das Wohnen und das Umbauen betrachten würde. Es gibt von einigen Architektinnenverbünden eine Initiative, die sich für ein Abrissmoratorium ausspricht. Das heißt, nichts mehr oder so wenig wie möglich abzureißen, weil einfach so viel graue Energie in diesen Gebäuden gebunden ist. Heißt, dass wir das anders betrachten müssen, diese Bausubstanz, dieses Umbauen, Abreißen, Neubauen, weil einfach das Neubauen das klimaschädlichere Variante ist oder auch die umweltschädlichere Variante, wenn wir betrachten, welche Rohstoffe da verloren gehen und sehr oft dann nur als Straßenbelag enden oder so. Es gibt auch inzwischen sehr viele Menschen, die sich damit beschäftigen, auf universitärer Ebene oder eben auch in ArchitektInnenverbünden, wie wir so umbauen können. Also sei es entweder Bürogebäude so umbauen oder auch zum Beispiel Plattenbauten anders zu nutzen, also das Ganze zu demontieren und an anderer Stelle zu einem anderen Gebäude umzuwidmen. Dass man sagen kann, da sind sehr viele Menschen schon unterwegs und jetzt müssen natürlich noch die politischen Bedingungen, die rechtlichen Bedingungen geschaffen werden, damit solche Gebäude so entstehen können. Und daran hapert es im Moment gerade noch so ein bisschen, obwohl die Bundesregierung selber forscht. Also ich war auch in dem Plus-Energie-Haus hier in Berlin. Das ist ein Haus, in dem ausgetestet wurde, wie können wir mit dem höchsten Lebensstandard trotzdem Energie erzeugen, statt welche zu verbrauchen. Haben sie so ein Haus gebaut, was eben mehr Energie erzeugt, als es verbraucht, indem da so Solarplatten an den Wänden sind und das Ganze sehr fein gemessen wird, sodass man sagen kann, so forschungstechnisch halber sind wir auf einem guten Weg. Aber es muss eben noch diese Praxis folgen und das wirklich konsequent auch umzusetzen. Und wer sich dafür interessiert und selber aus diesem Bereich kommt, ist ein guter Tipp, sich zum Beispiel Verbünden wie Architects for Future anzuschließen, die einfach auch schon viel in diese Richtung arbeiten.
Ja, also du hast das ja jetzt auch schon angesprochen, worüber viele zu spät nachdenken, weil man sich damit auch nicht so beschäftigen möchte, ist natürlich das Alter und was man dann für andere Ansprüche auch hat. Und dass man bis dahin ja, hart gesagt, eben auch vielen jungen Familien oft wertvollen Platz wegnimmt, die dann eben sich kein großes Haus leisten können. Das sind ja auch viele Aspekte, die da irgendwie dranhängen. Aber du hast ja auch eine Zeit lang im Mehrgenerationenhaus gelebt. Was hat dich deine Zeit denn da gelehrt? Woraus könnten Leute, die eben diese großen Häuser zum Beispiel haben, was könnten die da mitnehmen und was für Möglichkeiten gibt es vielleicht auch, das fördern zu lassen, dass man sagt, ich habe ein großes Haus, ich würde da gerne 1, 2 Wohnungen oder sowas noch einbauen lassen. Gibt es da auch Möglichkeiten, irgendwie finanzielle Unterstützung zu bekommen? Vielleicht magst du ein bisschen erzählen.
Ja, als allererste Sache fiel mir jetzt gerade ein, dass ich aus Freiburg dieses Projekt kennengelernt habe, Kleiner Wohnen, Besser Wohnen. Das war ein Projekt der Energieagentur Freiburg und die haben dort ausgetestet, wie es möglich sein kann, Menschen dazu zu überzeugen, ihr Haus umzubauen oder auch ihre Wohnung kleiner zu gestalten, um einfach mehr Wohnraum zu schaffen und haben dazu mit Förderung des Landes Baden-Württemberg auch die Wohnungen quasi von ArchitektInnen begutachten lassen und Menschen, die Lust hatten, sich darauf einzulassen und überlegt haben, irgendwie, wie könnte das denn bei mir zu Hause gehen? Jetzt nachdem, keine Ahnung, der Partner ausgezogen, die Kinder groß geworden sind oder so, wie kann ich meine Wohnung da einfach so verändern, dass es sinnvoll ist, vielleicht sogar Mietraum schaffen, den ich dann vermieten kann, wodurch ich mein Alter noch ein bisschen absichern kann. Diese Beratungsleistung über diese Energieagentur war gratis und die ArchitektInnen sind dann in die Wohnung gekommen, haben geguckt, hier könnte man einen Cut machen oder da kann man eine Treppe einbauen oder hier könnte man irgendwie halt das Badezimmer nach unten verlegen oder was auch immer dann in so einer Wohnung zu tun ist, sodass konkret drangegangen worden ist, diesen Wohnraum zu erweitern nach dem, was da ist. Das ist eine Sache, die ich sehr sinnvoll finde, weil ich finde, dass da einfach öffentliche Gelder gut eingesetzt werden für so ein privates Level, auch für Menschen, die irgendwie halt vielleicht noch so eine Hemmschwelle haben, überlegen, will ich das überhaupt? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass einfach diese Mehrgenerationenprojekte sehr unterschiedlich sind. Und dass es für die Menschen, die überlegen, in so ein Projekt zu ziehen, natürlich sehr sinnvoll ist, sich einfach unterschiedliche Projekte anzugucken, um zu schauen, was kommt denn meinen persönlichen Bedürfnissen, so wie ich vorher gelebt habe und wie ich gerne in Zukunft leben möchte, am nächsten. Und natürlich ist es auch ganz gut, nicht gleich irgendwie quasi oder nur dann einzuziehen, wenn ich selber schon pflegebedürftig bin oder drohe es zu werden, sondern sich auch vorher schon ein bisschen damit zu beschäftigen und frühzeitig so einzuziehen, dass man einfach auch beitragen kann zu diesem Projekt. Weil man will ja nicht einfach nur Pflegepersonen haben oder Menschen, die für einen einkaufen, wenn man das selber nicht mehr kann, sondern man möchte ja Teil einer Gemeinschaft sein und auch was zurückgeben. Das ist auch wichtig, damit das einfach gestärkt wird. Und so sind diese Mehrgenerationenhäuser natürlich auch für Menschen wie mich. Ich habe keine Kinder. Insofern eine sinnvolle Sache, dass ich dort auch Teil einer Familie mal sein kann. Also nicht jetzt im inneren Sinne, sondern einfach in dem Sinne, dass ich anbieten kann, mich um die Kinder zu kümmern oder dass ich irgendwie halt einfach ein Teil von so einem Familiengebilde sein kann, indem ich einfach auch was von mir mit reingebe in diese Gruppe und einfach auch natürlich einen Verbund, eine Gemeinschaft zurückerhalte. Und das fand ich an allen diesen Projekten sehr sinnvoll. Und es gab auch Projekte, die sich rein vom Bauen auch schon darauf ausgerichtet haben, dass es Mehrgenerationenprojekte sind, weil Kinder ziehen ja irgendwann aus. Das ist eine bestimmte Phase, die man im Leben durchmacht, dass man Kinder hat und irgendwann sind die Flügge und dann verlassen sie halt die elterliche Wohnung im allerbesten Falle und leben ihr eigenes Leben. Und einige von diesen Projekten, zum Beispiel die Waller Mitte oder das Waller Wohnen in Bremen, hat mir gezeigt, wie sich dort eben auch die Leute schon darauf eingerichtet haben, dass die Wohnung mitwächst und nicht, dass man jedes Mal umziehen muss, wenn man einen neuen Familienstatus hat. Also, dass man innerhalb eines Gebäudes Räumlichkeiten hat, die leicht durch eine Wand zusätzlich abgetrennt werden können, die dann neuen Wohnraum schaffen. Oder wo man eine Wand wegnehmen kann, weil sie keine tragende Wand ist, die Wohnung erweitert, sodass einfach der Familienstatus, wenn der sich ändert, irgendwie, dass man einfach mit dieser Wohnung trotzdem bleiben kann und in seinem gewohnten Umfeld bleiben kann. Also auch das kann eine Überlegung sein bei Gemeinschaftsprojekten. Und ich habe gelernt, dass wir mehr denken müssen nach dem, dass es einfach Stadien sind, die wir durchlaufen und nicht eine quasi starre Angelegenheit. Ja, Einfamilienhäuser, gerade auf dem Land, sind oft einfach nur auf dieses Familienmodell ausgerichtet. Und sobald die Kinder draußen sind, ist das Haus zu groß. Und das heißt auch, dass wir natürlich dort Raum beanspruchen, der viel sinnvoller für eine Familie genutzt werden könnte. Und das aber unser ganzes Leben. Und deswegen ist es so wichtig zu betrachten, dass wir ja mehr sind als nur ein Familienstatus in unserer Biografie.
Ja, also total spannendes Thema. Man muss aber ja sagen, hast du jetzt auch ein bisschen angedeutet, gerade beim Wohnen würde ich behaupten, machen die wenigsten Leute viele Experimente. Also sowieso nicht so viele
schade.
Wie du wahrscheinlich. Ja, genau. Also es geht halt um diesen geschützten, sicheren Rückzugsort, von dem aus man dann vielleicht eher andere Veränderungen wagt. Aber ich denke auch gerade, weil das richtige Zuhause eigentlich so essentiell ist, sollte man hier wahrscheinlich viel mehr experimentieren. Aber wie schafft man das dann, wenn man vielleicht auch nicht so unabhängig und minimalistisch unterwegs ist wie du? Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, wenn man schon irgendwie deutlich älter ist oder eben schon Kinder hat und so weiter, da einfach ein bisschen gebundener ist?
Ja, ich hatte natürlich mit meinen 3 Kisten die besten Möglichkeiten, das auszuprobieren, mal auf dem Land zu leben, quasi wirklich mitten in der Pampa und trotzdem zu gucken, wie ich da mit dem Rad wegkomme irgendwie und dann eine Zeit lang mal eben im Ökodorf zu leben oder in der Jurte in der Schweiz. Das ist natürlich, das sehe ich auch so, ein großer Luxus, den ich habe, ein Privileg, was ich habe durch meinen Job. Ich genieße das auch sehr. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten für Menschen, die Lust haben, das auszuprobieren. Nicht nur die Tatsache, dass wir einfach sowieso, also vielfach dadurch, dass der Job es erfordert, in verschiedene Umgebungen gehen und dort uns niederlassen. Also das gehört inzwischen ja auch zu vielen Berufsbiografien. Das heißt, vielleicht auch da beim Wechsel mal zu gucken, probiere ich jetzt mal was anderes aus für die Zeit, die ich da bin, anstatt nur das zu finden, was ich bis jetzt gesucht habe. Aber natürlich gibt es auch Möglichkeiten, in dem Moment, wo ich eine Wohnung habe, die auch fix ist und wo ich mich auch wohlfühle, trotzdem noch mal ein bisschen flexibler zu werden, das auszuprobieren. Ganz viele von diesen Menschen, die ich so kennengelernt habe, die das Buch gelesen haben oder die mich anschreiben in anderer Sache, sagen, ich finde das total toll, zum Beispiel im Tiny House zu leben oder in der Jurte zu leben. Und dann denke ich mir, ja, das Leben ist kurz. Es gibt die Möglichkeit, in verschiedenen Projekten das auszuprobieren. Und es ist noch nicht mal so teuer. Also man kann sich einfach auch mal für ein Wochenende, für eine Woche im Urlaub so eine Art von Unterkunft mieten. Und dann empfehle ich immer, schreib ein Wohntagebuch. Überleg dir, was du, oder schreib auf, was du angenehm fandest, was du sinnvoll fandest an der Unterkunft, in der du jetzt gewesen bist, wie sich das angefühlt hat, wirklich ganz haptisch irgendwie halt auch verschiedene Erfahrungen zu schildern und Nachteile, Vorteile abzuwägen. Weil es auch möglich ist, vielleicht nicht unbedingt dann in diese Unterkunft zu ziehen, aber doch das Beste, was man dort erfahren hat, sich für sein eigenes Leben vielleicht anzupassen. Also zu gucken, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen mein eigenes Erleben ausdehnen, selbst in der Wohnung, in der ich jetzt bin. Also sagen wir, du hast Lust, im Grünen zu wohnen, traust dich aber nicht aufs Land zu ziehen, weil du denkst, da sind die Verkehrsanbindungen schlecht, da muss ich mir unbedingt ein Auto zulegen und diesen Zwang will ich mich nicht unterwerfen. Ich bleibe in der Stadt wohnen, brauche aber trotzdem ein bisschen mehr Natur. Also dann zu probieren irgendwie, ah, da hat es mir gut getan, das Kartoffelhochbeet. Das kann ich auf meinem Balkon auch umsetzen zum Beispiel. Oder es hat mir gut getan, einfach viel draußen zu sein, mit Menschen zu sein. Dann kann man sich zum Beispiel in der Stadt einem Urban Gardening-Projekt anschließen. Oder man kann Kleingarten per Erbpacht sich zulegen oder so. Also zu gucken, wie kann ich das, was mir gefallen hat, integrieren in mein Leben, weil vielfach neigt man ja im Alltag doch dazu, recht wenig drüber nachzudenken über die eigene Wohnsituation. Habe ich jahrelang auch nicht gemacht. Also ich habe jahrelang eigentlich mich mehr um die Sachen in meiner Wohnung gekümmert als um diese 4 Wände selber. Und erst dadurch, dass ich wirklich flexibel geworden bin, ausprobiert habe, auch wirklich den Gedanken zugelassen habe, da könnte sich doch nochmal was verändern. Erst dadurch ist es mir möglich geworden, auch zu gucken, wie fühlt sich das in meinem Leben an, wenn ich einfach bestimmte Elemente mitnehme oder wie kann ich sozusagen auch mein Denken erweitern und auch ein bisschen wendiger werden. Das ist wirklich ein großer Vorteil meines Jobs, dass ich das machen kann. Aber das kann man eben nicht nur in dem Job machen, sondern natürlich auch so.
Ja, und ich meine, ich würde überhaupt mittlerweile arbeiten ja doch die meisten von uns irgendwie in Bürojobs, die man halt auch mal vielleicht zumindest für eine Weile remote erledigen kann oder so, ne? Dass man auch wirklich sagt, man zieht mal für einen Monat irgendwo hin oder so.
Absolut.
Vielleicht in den Sommerferien oder was auch immer.
Genau. Also eine Kollegin von mir, die auch im Verlag gearbeitet hat, so wie ich das auch jahrelang gemacht habe, die ist von Köln in die Eifel gezogen, hat das aber erstmal ausprobiert während dieser Corona-Zeit, hat das wirklich genutzt, sich zu überlegen, ach ja Mensch, jetzt muss ich sowieso Homeoffice machen, jetzt probiere ich das einfach mal aus, hat das dann irgendwie übergehend gemacht und macht das jetzt permanent. Also hat auch mit ihrem Arbeitgeber einen Weg gefunden, das so zu machen. Und insofern, ja, da gibt es Möglichkeiten, meistens mehr als man denkt.
Hast du vielleicht abschließend noch ein paar Empfehlungen für Internetportale, die solche Wohnexperimente wie deine erleichtern?
Ja, also es gibt natürlich Portale, bei denen man sich schlau machen kann. Wo gibt's interessante Projekte? Das eine, was ich nennen kann, ist Bring Together, ein Projekt, was auch verschiedene Projekte aus verschiedenen Gegenden versammelt. Es hat einen kleinen Mitgliedsbeitrag und man kann das mal so monatsweise buchen irgendwie, aber es zeigt einem dann interessante Projekte im eigenen Umfeld.
Habe ich mir auch angeschaut, fand ich sehr cool, muss ich sagen. So Häuser am Meer oder was auch immer. Man kann da sehr spezifisch aussuchen nach Kategorien. Habe ich auch ein bisschen durchgestöbert.
Ja, und es macht so viel Hoffnung, finde ich irgendwie auch, dass da so viel unterwegs ist. Ja, dass Leute so viel Energien und Ideen haben, Sachen umzusetzen. Da gibt es auch Menschen, die einfach sagen, ich hätte jetzt Lust, sowas zu gründen und ich habe hier einen großen Hof, den ich im Auge habe, den man gemeinschaftlich erwerben könnte. Wer hat noch Bock? Und das ist einfach wirklich auch eine Möglichkeit, mal zu gucken, welche Ideen gibt es für Projekte, welche netten Menschen kann ich kennenlernen und so. Die beschreiben sich da immer auch. Das ist halt auch irgendwie ganz schön, kann man gucken, ob das zu einem passt oder nicht. Ich würde immer gucken, wenn ich schaue, immer auch einfach mal so im Internet, natürlich mit der Eingabe des Wohnorts und der oder Wunschorts, wo man gerne wohnen möchte, und Wohnprojekte, da findet man meistens auch schon was, weil das ist inzwischen ganz gut getaggt. Für Tiny Houses gibt es eine sehr gute Plattform, die sogar auf dem bösen Facebook unterwegs ist. Aber auch da kann man einzelne Tiny House Projekte wie Lillaby in der Nähe von Ratzeburg auch so im Internet finden. Da kann man zum Beispiel auch ausprobieren, ob einem das Tiny House Wohnen überhaupt passt zum Beispiel. Und ganz klar würde ich auch in der Stadt, in der ich bin, immer mal schauen, welche Projekte gibt es, welche Stadtseiten gibt es irgendwie über interessante ökologische Wohnprojekte. Man kann im Mietshäuser-Syndikat-Projekt oder wenn man Mietshäuser-Syndikat eingibt und dazu den eigenen Stadtnamen und Projekte, dann findet man auch Projekte in der eigenen Region. Das sind dann meistens Häuser, die zusätzlich einen sozialen Zweck verfolgen, also die auch gerne was ans Viertel zurückgeben möchten, die auch oft einen ökologischen Gedanken haben. Und ich würde immer empfehlen, offen zu sein, sich umzuhören, wirklich auch mal Menschen ins Gespräch zu kommen, die man so kennt, weil manchmal haben die Ideen, auf die man sonst vorher nicht gekommen wäre. Also ich habe im Gespräch mit einer Freundin, bin ich drauf gekommen, doch nochmal die autofreie Siedlung in Köln zu besuchen, die ich so vorher so im Unterbewusstsein wahrgenommen hatte, aber dieses Viertel in Nippes irgendwie in Köln, es war mir irgendwie bekannt, aber irgendwie dann doch nicht so ganz. Und erst dieses Gespräch und ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, hat eigentlich das wieder aufgebracht. Und das ist auch der Grund, warum, ne, du hast es ja vorhin gefragt, was ich an Gemeinschaft so toll finde. Also es sind einfach wirklich mehr Köpfe, die mitdenken können und wo man sehr viel Anregungen auch bekommen kann. Also einfach auch im direkten Gespräch. Und ich habe auch schon so oft gehört von Leuten, die sagten, als ich erzählt habe, ich war hier in Siebenlinden in dem Ökodorf, die mir dann erzählt haben irgendwie, ja, das ist meine Mutter, die hat mal in einem Ökodorf da und dort gewohnt. Hast du dir das schon angeguckt? Oder hier gibt's das und das interessante Wohnprojekt. Also wirklich diese Interaktion auch über das Wohnen ins Gespräch zu kommen, ist wichtig. Und was ich noch total empfehlen kann, sind einfach wirklich sich auch nach Gemeinschaftsprojekten und gemeinschaftlichem Engagement auszurichten, weil auch da gibt's ganz viel Anregungen, ganz viel zu wissen. Das hat nicht nur die Möglichkeit sozusagen oder nicht nur die Idee, in den örtlichen Mietervereinen einzutreten. Mietervereine haben tolle Newsletter, da gibt's auch immer viel, worüber man sich aufregen kann, natürlich dann, aber auch ganz viel interessante Projekte und auch Nachrichten zu ökologischen Sachen. Es gibt Portale wie zum Beispiel Co-Housing-Portale, die einfach das Mitwohnen in Gemeinschaften irgendwie halt erklären, einfach mal Co-Housing im Internet eingeben, im Browser irgendwie halt findet man dann schnell irgendwas. Ich kann nur anregen, sich auch mit solchen Ideen wie der Bodenstiftung oder eben auch Plus-Energiehäusern gibt es so einen Verband auseinanderzusetzen. Und ganz viele weitere Tipps sind natürlich dann in meinem Buch.
Genau, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also da hast du ja nochmal super viele Ressourcen oder halt auch, ne, konkrete Fragen, die man sich stellen kann zu der eigenen Wohnsituation und was man sich in Zukunft wünscht und so weiter. Hat bei mir auf jeden Fall auch viel nochmal an Gedanken angestoßen, muss ich sagen. Und ich habe auch Lust, mich damit jetzt nochmal mehr zu beschäftigen mit dem ganzen Thema.
Das freut mich.
Genau, sehr cool. Und natürlich, wenn man noch weiter deine Wohnexperimente verfolgen möchte, kann man ja auch noch auf deinem Blog weiterlesen. anneweiß.net verlinken wir auch bei uns in den Shownotes für alle, die es noch weiter interessiert. Genau, ich hoffe, dass sich vielleicht ein paar Leute jetzt zumindest ein bisschen mehr Gedanken machen und wirklich auch mal ein bisschen die Fühler ausstrecken. Man muss ja nicht gleich 10 Experimente machen, aber vielleicht irgendwie sich 1-2 Sachen zumindest mal anguckt.
Das
oder wie
schön.
Du sagst, einfach mal ins Gespräch kommt. Das ist nicht nur immer so klassisch, ja, wir haben eine Wohnung und dann kaufen wir uns ein Einfamilienhaus und man hat sich irgendwie nie eine Alternative mal angeschaut, wie es ja, glaube ich, doch für viele, also in meinem Umfeld irgendwie gefühlt ist. Und finde ich wichtig, da einfach mal überhaupt das Thema anzustoßen.
Ja, ich würde mir wünschen, dass so möglichst viele Menschen den besten Platz zum Leben finden, einfach weil es unsere Gesellschaft auch so gut tut.
Genau. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann verlassen wir es jetzt mal dabei. Und vielen, vielen Dank dir. War viel Interessantes dabei. Und wie gesagt, ich hoffe, unsere HörerInnen konnten da auch viel mitnehmen. Aber davon gehe ich jetzt mal stark aus. Also vielen Dank, dass du heute im Grünland warst.
Danke für die Einladung.
Ja, also ich hoffe echt, dass ihr einiges aus diesem Interview mitnehmen könnt. Ich habe es auf jeden Fall getan und kann an der Stelle auch auf jeden Fall nochmal Annes Buch empfehlen. Es ist wirklich sehr persönlich und trotzdem super informativ, gut recherchiert und sie spannt da sozusagen pro Kapitel von ihren eigenen Erfahrungen immer so einen größeren Bogen auf, bis sie dann am Ende jedes Kapitels auch ein Resümee zieht mit praktischen Tipps und ganz vielen Ressourcen. Sie hat jetzt nochmal einige Links genannt, aber da findet ihr noch viel, viel mehr zum jeweiligen Wohnexperiment, wo ihr euch dann noch weiter informieren könnt, wo ihr nach Orten suchen könnt, die zu euch passen könnten. Und ja, auch ganz viele konkrete Fragen und Anregungen eben zur jetzigen und gewünschten Wohnsituation. Also, wie gesagt, kann das Buch empfehlen. Ihr könnt es euch ja auch kaufen und dann fleißig weitergeben. Also ich gebe meins auf jeden Fall jetzt auch an eine Freundin weiter, habe sie schon gebrieft, weil bei denen so gerade die Frage ansteht, wo geht es jetzt aus der kleinen Hamburger Stadtwohnung irgendwie hin? Und meinte so, ja, ich glaube, da werden ein paar ganz interessante Ideen für euch drin. Also
ja.
Wie im Interview auch gesagt, einfach mal das Thema Wohnen überhaupt aufmachen, finde ich schon wichtig. Also nicht immer nur sagen, oh ja, die Miete ist hoch und gut ist, sondern wirklich mal ein bisschen weiterdenken und sagen, hey, was wären denn noch so Optionen für uns alle irgendwie?
Oder was sind dann irgendwie Kriterien, die mich vielleicht in meinem Wohnumfeld glücklich machen? Man muss sich ja gar nicht immer zwingend irgendwie räumlich verändern, sondern einfach auch vielleicht mal sagen, okay, mir fehlt eigentlich gewissermaßen eine Connection zu meinem Umfeld oder mir fehlt irgendwie ein bisschen Grün. Auch da gibt's ja in Städten total viele Möglichkeiten, sich einzubringen, sich auszutauschen und zu beteiligen in anderen Optionen, als jetzt wirklich konkret seinen Wohnort zu verändern. Und auch dadurch erfährt es vielleicht so eine gewisse Aufwertung für einen selber.
Auf jeden Fall.
Da habe ich auch einiges zum Nachdenken jetzt mitgenommen. Bedanke mich natürlich bei Anne Weiß und bei dir, liebe Jana, für das Gespräch, für spannende Interview. Wie gesagt, das Buch verlinken wir in den Shownotes. Wir sind total gespannt, falls das mit euch jetzt auch was gemacht hat, ob ihr für euch den besten Platz zum Leben schon gefunden habt oder ob ihr noch auf der Suche seid oder ob ihr auch was ausprobieren wollt oder was ihr euch so vorstellen könnt. Also falls ihr da was mit uns teilen mögt, freuen wir uns über jegliche Nachrichten.
Genau.
Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen, aber natürlich nicht ohne euch noch Grünfutter und gute Neuigkeiten mitzugeben. Mit dem Grünfutter starte ich heute und vielleicht mögt ihr so ein bisschen mitraten, denn sie haben sowohl Eigenschaften von Vögeln als auch von Säugetieren. Einen Schnabel und Fell oder Pelz. Die Männchen können Gift produzieren. Sie legen Eier, säugen aber ihren Nachwuchs, haben eine einzigartige Kloakenöffnung für Ausscheidungen, Eiablage und Fortpflanzung all in one, sind ausgezeichnete Schwimmer, nutzen dafür auch ihren kräftigen Schwanz. Vielleicht habt ihr schon erraten, die Rede ist von Schnabeltieren und vielleicht habt ihr meine Begeisterung für diese besondere Spezies schon herausgehört. Also, wenn es sie nicht gäbe, man müsste sie erfinden. Dadurch, dass sie so viele unterschiedliche Merkmale kombinieren, waren damals bei ihrer Entdeckung die Menschen auch überzeugt, dass es eigentlich ein Konstrukt von findigen Geschäftsleuten sein müsste, weil es ein solches Tier eigentlich überhaupt gar nicht geben kann. Es hat sich aber dann schnell herausgestellt.
War das eine Verschwörungstheorie, dass die im Labor gezüchtet wurden oder was?
Ja, die Idee war sozusagen, oder was man damals angenommen hat, dass dieses Schnabeltier in seiner Form wirklich aus unterschiedlichsten Tieren quasi zusammengesetzt war.
Okay.
Ihr hört vielleicht raus, es ist einige hundert Jahre zurück, dass das passiert ist, dass man da den Menschen wirklich was vorgaukeln wollte oder so eine Besonderheit irgendwie bieten wollte, so ein Kuriosum. Und es wird eigentlich fast noch ein bisschen kurioser, denn Schnabeltiere sind auch biofluoreszierend, was bedeutet, dass ihr Pelz unter UV-Licht bläulich-grün leuchtet.
Okay.
Und dadurch, dass sie sich so einzigartig in der Evolution eben entwickelt haben, gelten sie tatsächlich als lebende Fossilien und sind deshalb auch wiederum Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Forschung. Und jetzt komme ich zu meinem Grünfutter. Falls ihr nämlich jetzt ähnlich begeistert seid von Schnabeltieren, was ich total verstehen kann, dann habe ich für euch eine ganz tolle Reportage. 360 Grad heißt das Format von Arte. Und da sind wiederum Forschende unterwegs in Australien, genauer gesagt auf Kangaroo Island, wo eine sehr abgeschiedene Schnabeltierpopulation lebt. Und dort werden dann auch ganz konkret die Untersuchung von Umweltauswirkungen auf diese Population untersucht. Falls ihr es nicht wisst, Schnabeltiere wurden eben aufgrund ihrer Einzigartigkeit und auch des Pelzes teilweise fast bis zur Ausrottung bejagt. Mittlerweile konnten sich die Populationen wieder erholen. Nichtsdestotrotz, gerade in Australien, auch aufgrund irgendwie großer Buschfeuer, wurden die Tiere dann teilweise zurückgedrängt oder einfach sehr stark eingeschränkt in ihrem Lebensraum und auch in ihrer Anzahl letztlich dezimiert. Und diese Reportage ist wirklich so sehr hands-on, wie auch die Forschung tatsächlich dort entsprechend vorgeht. Eine Doktorandin, die eben ganz konkret sich dieser Schnabeltierpopulation annimmt, weil die noch nie untersucht wurde. Und es ist wirklich einfach sehr spannend und auch mal so einen Einblick zu kriegen in diese wissenschaftliche Arbeit. Also kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Und Schnabeltiere sind einfach großartig. Ich kann es nicht oft genug sagen. Falls ihr jetzt aber denkt, naja gut, Schnabeltiere, weiß ich jetzt nicht so richtig, ob die mich aus dem Sessel hauen. Ja, okay, die Arte 360-Grad-Reportage ist grundsätzlich einfach ein tolles Format und da gibt's eine ganze Fülle an Themen in der Mediathek. Verlinken wir euch natürlich gerne in den Shownotes.
Da ist man, glaube ich, mindestens ein Jahr beschäftigt, wenn man die alle guckt, aber
gefühlt
viel Spannendes dabei.
Aber,
ja. Und übrigens bei Arte habe ich festgestellt, die haben ja eine App, aber da ist längst nicht alles drin. Also ging mir zumindest so, was natürlich irgendwie ein bisschen sinnlos ist, ehrlich gesagt. Aber genau, ansonsten eher über den Browser gehen, quasi in die Mediathek und gucken, ob ihr da
das stimmt, guter Hinweis.
Findet. Okay, und nach Julias Begeisterung für Stabeltiere kommt jetzt was ganz, ich merke das schon, kommt jetzt was ganz anderes. Und zwar als gute Nachricht heute, Großbritannien will den Konsum von Einweg-E-Zigaretten eindämmen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mich nerven die Dinger im Alltag, vor allem, weil sie so widerlich riechen.
Ja.
Also ich mag auch keinen Zigarettenrauch, aber neulich stand jemand neben mir und das roch, ich weiß nicht, nach so wie so künstliches Erdbeer-Kaugummi, aber mal 500.
Ne?
Boah, mir wurde richtig schlecht davon. Ich bin echt weit weggegangen. Ich dachte, nee, wie kann man das einnehmen? Also ich finde das so eklig.
Das könnte es auch nicht. Aber das sind, glaube ich, auch, darf ich das an der Stelle sagen? Ich glaube, das sind auch Menschen, die diese bestimmten Energy-Drinks zu sich nehmen, weißt du?
Ha,
ich habe jetzt
ja
keinen Markennamen genannt,
sein.
Aber ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche.
Mag sein, dass da eine gewisse Schnittmenge besteht, das weiß ich jetzt nicht.
Eine Vermutung. Es gibt vielleicht noch keine Studien dazu, falls doch, reichen wir sie nach.
Wie auch immer. Also auf jeden Fall, ihr habt es garantiert auch schon gemerkt in eurem Umfeld, so das klassische Rauchen wird ja eigentlich immer unbeliebter in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber gerade bei Kindern und Jugendlichen nimmt dafür der E-Zigarettenkonsum seit Jahren besorgniserregend zu. Und die langfristigen gesundheitlichen Folgen sind noch gar nicht wirklich bekannt, logischerweise. So lange gibt es die Dinger ja noch nicht. Was man aber natürlich weiß, sie enthalten Chemikalien, unter anderem auch Nikotin, was natürlich abhängig machen kann oder es normalerweise auch tut. Und diese Alternative kann dabei helfen, mit dem Rauchen von normalen und auch deutlich schädlicheren Zigaretten aufzuhören. Aber gesund ist es eben trotzdem nicht und vor allem nicht für Minderjährige. Und genau zum Schutz dieser Minderjährigen soll jetzt eben der Verkauf von Vapes, wie sie auch genannt werden, gebremst werden. Und langfristig will Premierminister Rishi Sunak, der jetzt ja nicht immer so die besten Ideen hat generell, aber in dem Fall tatsächlich ganz cool, den Verkauf von Tabak sogar komplett verbieten.
Mhm.
Mal gucken, was daraus wird. Aber jetzt soll erstmal, fand ich ganz interessant, die Auswahl der Geschmacksrichtungen zum Beispiel eingeschränkt werden. Und die Verpackungen sollen optisch weniger ansprechend sein. Und außerdem sollen diese Einweg-Vapes außerhalb der Sicht von Minderjährigen und fern von Produkten stehen, die auf Kinder abzielen, wie Süßigkeiten.
Na, das ist mehr sinnvoll.
Genau, quasi ein bisschen die Stimuli irgendwie runterfahren. Ja. Dass das nicht ganz so, ich glaube, das ist so ein bisschen wie dieses Thema Alkopops, ne? Wo es irgendwie auch so, ach ja, das ist irgendwie bunt und süß und da ist dann nicht so viel Alkohol drin, was halt nicht stimmt. Eigentlich kann man sich denken, dürfen die überhaupt nicht verkauft werden an Leute unter 18. Dementsprechend entwickelt sich da aber ein Schwarzmarkt, was natürlich auch nicht ungefährlich ist, gerade dann für Minderjährige. Und wir reden hier wirklich nicht von 17-Jährigen, sondern auch von 11- oder 12-Jährigen, die sich diese Dinge beschaffen.
Ja, verrückt.
Und ja, das britische Parlament muss diesem Vorhaben jetzt noch zustimmen, aber dann könnte es Anfang 25 in Kraft treten. Und vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, das habe ich letztes Jahr auch gelesen, fand das ganz spannend, dass Rishi Sunak im letzten Jahr nämlich schon Anti-Tabak-Gesetze angekündigt hat. Und zwar, dass alle, die nach 2008 geboren wurden, nie in ihrem Leben legal Zigaretten kaufen können. Also ich meine, klar kann man die auf andere Weise bekommen, aber zumindest nicht legal. Auch ein ganz interessanter Ansatz. Und klar, hier geht es auch nicht nur um die Gesundheit, sondern natürlich deshalb auch für uns hier relevant um die Umwelt. Denn klar, normale Zigaretten, riesiger Faktor, da wollen wir überhaupt nicht kleinreden. Aber vor allem auch diese Einweg-E-Zigaretten verursachen enorm viel Müll.
Ja.
Und durch die enthaltene Chemie und die Lithiumbatterien, die da drin sind, ist dieser dann auch noch Sondermüll bzw. Elektroschrott. Das ist halt auch nichts, was man mal eben so in den Hausmüll werfen kann oder in den Aschenbecher. Und in Deutschland ist der Verkauf von Einweg-E-Zigaretten übrigens überhaupt noch nicht eingeschränkt, geschweige denn verboten. Also da könnten wir uns mal wieder ein Beispiel nehmen.
Ja.
Am Ausland. Frankreich hat nämlich schon einen Gesetzesentwurf zum Verbot von Einweg-Vapes verabschiedet. Und in Neuseeland und Australien zum Beispiel gibt es immerhin Beschränkungen. Und man muss zu ihrer Güte sagen, unsere Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat sich auch für ein EU-weites Verbot ausgesprochen, was ja durchaus sinnvoll wäre,
bitte, ja,
wenn sich die EU da mal einschalten würde. Aber bisher, ja, wie gesagt, weder auf EU noch auf deutscher Ebene ist da irgendwas passiert. Dementsprechend, ja, mal ein bisschen Inspiration für unsere Regierung vielleicht auch.
Ein Blick nach Großbritannien hilft an der Stelle, nicht immer.
Ausnahmsweise, vielleicht nicht immer in den letzten Jahren, aber in dem Fall.
Man kann sich ja auch mal was abgucken. Aber weißt du, Jana, was ich gerade gedacht habe, während du das erzählt hast, ich bin so alt, ich kann mich noch erinnern, als Indoor noch sozusagen ohne Beschränkungen geraucht werden konnte. Also so in Kneipen, okay. In
Restaurants,
ne?
Ja.
Aber halt wirklich auch in Speiserestaurants.
Und das war ja schon eingeschränkt. Also wenn man überlegt, noch lange vor unserer Zeit, sag ich mal, durfte man ja überall rauchen. Im Bus, im Flugzeug,
ja, im Flugzeug,
in allen Büros. Also wo man auch dem irgendwie nicht entkommen konnte. Und alle haben den ganzen Tag in diesem Qualm gesessen, ob man jetzt selbst aktiv geraucht hat oder nicht. Also völliger Wahnsinn.
Ja, es ist eigentlich ziemlich irre, gell? Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also da hat sich ja Gott sei Dank schon was getan.
Genau. Und wir hoffen jetzt bei den Einweg-E-Zigaretten und so weiter in dem ganzen Markt dann auch. Also das kann irgendwie nicht die Zukunft sein. Und wie gesagt, es ist auch einfach belästigend für Leute, die drumherum stehen und dieses Erdbeer-Kaugummi-Zeugs einatmen müssen.
Richtig.
Gut. Und jetzt am Ende dieser wieder doch ziemlich langen Folge entlassen wir euch in euren wohlverdienten Feierabend oder vielleicht auch in den Arbeitstag oder ins Wochenende, was auch immer, wann ihr das hier hört. Und genau, wie Julia sagte, wenn ihr selbst irgendwelche spannenden Ideen zum Thema Wohnen habt oder auch selbst ja irgendwelche tollen Erfahrungen gemacht habt, vielleicht auch schlechtere Erfahrungen, die euch aber auch weitergebracht haben auf dieser Suche nach dem perfekten Ort zum Leben, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns bei Instagram, schreibt uns eine Mail, worauf ihr Lust habt. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Genau. Bis dann.
Ciao.